Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit dem Tod von George Floyd in den USA diskutieren auch wir in Deutschland wieder über Rassismus. Viele Menschen protestieren dagegen, Zehntausende waren es am Wochenende. Rassismus ist ein Problem, auch bei uns noch immer. Aber die Frage ist, wie führen wir eine Diskussion, die nicht wieder nach ein paar Wochen beendet ist, die nicht die altbekannten Reflexe auslöst, die Betroffenen auf der einen, die Schuldigen auf der anderen Seite. Marianne Eiweiß.
Das neue Manifest von Maxim Billa liest sich wie der Gegenentwurf zu den vielen Antirassismus-Protesten in den vergangenen Tagen. Dabei erwähnt der Schriftsteller in seinem Beitrag für die Zeit Rassismus nur als eines von vielen Problemen, die er mit der sogenannten Identitätspolitik der Linken hat. Wenn Indianerkostüme out und Gendersterne in sind, dann läuft Billa zu Bestform auf. Er warnt vor einer Sprach- und Schreibdiktatur, die jeder noch so großen oder kleinen Gruppe Unterdrückter zu ihren Rechten verhelfen will und dadurch die Freiheit aller einschränkt. Billa geht noch weiter und setzt diese Identitätspolitik mit der politisch Rechten gleich. Parallelen sieht er in einer Demokratieverachtung, Reglementierungslust und Ausschließungsobsession. Kurz, für ihn klingt Selbstermächtigung genauso wie Ermächtigungsgesetz. Trotz so viel Polemik, Billa hat auch eine Lösung parat. Er will zum Universalismus der Aufklärung zurückkehren. Für den Philosophen Wolfram Eilenberger ist diese Gleichsetzung von linker und rechter Identitätspolitik nicht neu und auch nicht mehr unbedingt stimmig. Bei uns im Programm fordert er vielmehr eine Diskussion über Privilegien und Diskriminierung.
Wir brauchen eine Art Phänomenologie des Rassismus, genau zu beobachten, in welcher Situation ich zu anderen stehe und welche Macht- und Privilegierungsverhältnisse damit verbunden sind.
Der Kabarettist Marius Jung sieht das ähnlich. Er sagte gestern im ZDF:
Ich glaube auf jeden Fall, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, weil wir in Deutschland über Rassismus auch nicht so gerne sprechen. Und das ist aber notwendig, um ihn zu bekämpfen.
Wie aber sprechen wir am besten über Rassismus? Welche Konzepte können helfen? Sollten wir uns mehr als bisher auf Opfer von Rassismus, ihre Erfahrungen und ihre Gleichstellung konzentrieren? Oder sollten wir eher an einer Utopie eines freien und gerechten Gemeinwesens arbeiten, ohne Denk- und Sprechverbote, also ohne ein Diktat von politischer Korrektheit?
Und wenn ja, wie geht das? Darüber wollen wir diskutieren mit der Migrationsforscherin Sandra Kostner von der PH Schwäbisch Gmünd. Schönen guten Tag, Frau Kostner.
Hallo.
Und der Grünen-Politikerin Aminata Touré. Sie ist Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein und unter anderem Sprecherin für Antirassismus. Hallo, Frau Touré.
Guten Tag.
Frau Touré, hätten Sie Lust auf eine Diskussion mit Maxim Billa über den Universalismus der Aufklärung oder würden Sie mit ihm doch erstmal über Rassismus reden wollen?
Wir könnten auch gerne darüber diskutieren. Ich bin bei jeder Debatte sehr aufgeschlossen. Ich würde auch gerne dann in dem Rahmen über Aufklärung und bestimmte rassistische Stereotypen, die aus dieser Zeit gekommen sind, diskutieren. Gerne, warum nicht?
Frau Kostner, Sie forschen ja über Migration und Integration und Sie haben Ihre Schwierigkeiten mit der sogenannten Identitätspolitik. Gehen Sie denn auch so weit wie Maxim Billa und setzen linke und rechte Identitätspolitik gleich?
Soweit gehe ich nicht, wobei ich schon auch Bezugspunkte sehe, weil natürlich die linke Identitätspolitik eine kinderrechten Identitätspolitik ist, weil sie in Reaktion auf die Abwertung der rechten Identitätspolitik entstanden ist, um eben diejenigen, die von den Rechten abgewertet wurden, jetzt eben zu empowern. Insofern gibt es natürlich einen Bezug. Ich bin auch eine Kritikerin der Identitätspolitik, einfach aus dem Grund, weil sie Menschen zu stark als Merkmalsträger und zu wenig als Individuen sieht. Und weil sie oft schon die Ursachen für alles kennt und gar nicht mehr wirklich verstehen will, was denn die komplexen Ursachen sind. Und das ist mir dann einfach zu einfach. Also das sieht man jetzt auch teilweise bei George Floyd, dass sofort gesagt wird, das kann nur Rassismus sein. Das wissen wir aber im Moment ja noch gar nicht. Das ist eine Möglichkeit und natürlich kommt die einem schnell in den Sinn, wenn man die Bilder sieht. Aber Aufklärung würde in dem Fall eben auch bedeuten, wir müssen offen herangehen, mal schauen, welche anderen Gründe gibt es denn noch dafür. Denn nur wenn wir wirklich die Gründe kennen, können wir auch zielgerechte Lösungen finden.
Frau Touré, was sagen Sie dazu?
Also erst einmal halte ich den Begriff Identitätspolitik für einen Kampfbegriff und kann mich damit nicht identifizieren. Ich weiß, dass auch Menschen wahrscheinlich das in Verbindung setzen würden zu dem, was ich politisch versuche zu bewegen. Aber für mich geht es im Kern um eine Frage, und zwar um eine Grundrechtsfrage. Weil wenn wir über eine Politik sprechen oder über den Anspruch, politisch wie aber auch aktivistisch
rassismusfrei zu leben, dann sprechen wir über nichts anderes als über unser Grundrecht oder über Menschenrechte. Und wenn man sich die Situation um George Floyd anguckt, dann geht es ja nicht um eine Debatte oder Proteste, die punktuell geführt werden, weil es diesen einen Fall gab, sondern weil es um 450 Jahre geht in den USA, in denen schwarze Menschen degradiert worden sind, rassistische Erfahrungen gemacht haben. Und die Zahlen in den USA im letzten Jahr über 230 Personen in der Polizeistatistik, die schwarz waren und von Polizei getötet worden sind, machen das deutlich, worum es im Kern geht, und zwar um strukturellen Rassismus.
Frau Kost. Ja, das ist allerdings nicht ganz so einfach, weil die Statistiken sind komplizierter, wenn man sich die anschaut. Das haben in den USA ja auch viele gemacht, zum Beispiel der Harvard-Ökonom Roland Fryer. Und man sieht dann, dass es eben gerade bei den Tötungen nicht stimmt, dass sogar es wahrscheinlicher ist, dass Weiße erschossen werden als Schwarze. Das meine ich damit, es ist kompliziert, wir müssen hinschauen. Das heißt nicht, dass es keinen Rassismus gibt, ich rede das nicht klein. Aber wir müssen eben schauen, welche anderen Gründe gibt es auch, weil nur dann können wir wirklich Lösungen finden. Wenn wir einfach nur eine Kontinuitätslinie ziehen, 450 Jahre Rassismus, dass sich da nichts geändert hat, dann setzen wir einfach einen falschen Punkt an.
Aber Frau Kostner, würden Sie denn sagen, die Proteste, auch die wir hier haben, gegen Rassismus aktuell, die laufen falsch oder sind falsch?
Die Proteste als solche nicht, weil es spricht überhaupt nichts dagegen, gegen Rassismus zu demonstrieren. Die Frage ist ja nur, was folgt daraus für die soziale Lage von Menschen und für das, was sie dann tatsächlich andere auch an Rassismus erleben müssen. Das Problem der Kollektivorientierung ist ja auch eine Verantwortungsbefreiung, weil ich ja letztendlich sage, wenn das Kollektiv rassistisch ist, dann kann der Einzelne ja eigentlich in diesen Strukturen kaum nicht rassistisch agieren. Also eigentlich ist er von seiner Verantwortung auch befreit für sein Handeln, solange die Strukturen so sind. Und ich finde, das ist wichtig, auch das, die Verantwortung des Individuums für sein Handeln ins Zentrum zu stellen. Also wer rassistisch handelt, der muss als Individuum dafür auch zur Verantwortung gezogen werden.
Was man ja letztendlich hinterher als Ziel hat, würde ich mal behaupten, wenn man dagegen demonstriert. Aber Frau Thury, einig sind Sie sich ja wahrscheinlich darin, dass die Mehrheit der Gesellschaft dabei mitziehen muss, Rassismus zu überwinden. Wie nimmt man denn eine Gesellschaft am besten mit all ihren Unsicherheiten, Ängsten vor Veränderungen oder Verlust vielleicht auch?
Ja, ich glaube, das, was es braucht, ist eine ernsthafte Debatte darüber. Und diese führen wir. Und in Schleswig-Holstein sogar ganz konkret. Deswegen kann ich mit dem Punkt der Verantwortung da nicht ganz anknüpfen, den Frau Kostner an der Stelle genannt hat, dass es dann quasi keine individuelle Verantwortung geht. Doch, es geht um die individuelle und um die kollektive Verantwortung. Ich als jemand, der beispielsweise mein Leben lang Rassismuserfahrungen gemacht hat, hat die verantwortungsvolle Aufgabe, gerade in der Politik, in den Strukturen zu wirken, und habe 2017 den Beschluss mitgefasst, innerhalb unserer Koalitionsverhandlungen einen Aktionsplan gegen Rassismus auf den Weg zu bringen. Und im Rahmen dessen besprechen wir gerade in Schleswig-Holstein, wie alle Strukturen, Polizei, Justiz, öffentliche Verwaltung, Schule und aber auch Zivilgesellschaft weitergebildet werden kann, fortgebildet werden, sensibilisiert werden kann für all diese Themen. Und das alles orientiert an unserer Landesverfassung und an unserem Grundgesetz. Und von daher diskutieren wir gerade ganz konkrete Maßnahmen und haben zum Beispiel auch schon ein Beispielprojekt mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte, da wo das Justizpersonal in Schleswig-Holstein geschult wird, dahingehend.
Frau Kostner, wie könnte es denn aus Ihrer Sicht besser funktionieren?
Ich denke, man muss die Mehrheitsgesellschaft noch mehr auch in die Debatte einbinden. Was häufig passiert, das ist normal, wenn solche Themen aufkommen, dass so Frontstellungen aufgemacht werden, auch zwischen Minderheiten und Mehrheiten. Und dass dann auch mit moralischen Abwertungen gearbeitet wird, dass mit Schuldvorwürfen gearbeitet wird. Meine Erfahrung ist nur, dann verliere ich sehr viele Leute, weil dann machen die dicht, dann wollen die nichts mehr davon hören. Also ich muss offener eigentlich auf die Menschen zugehen. Ich muss auch schauen, wenn jemand was sagt, was man als rassistisch werten kann, was ist denn die Intention der Person, möchte die verletzen, ist sich das überhaupt bewusst, was sie in dem Moment sagt, und es entsprechend einstufen dann auch und entsprechend auch auf die Person zugehen und nicht von Anfang an sagen, das, was du jetzt gesagt hast, ist böse, du bist ein Rassist, weil meine Erfahrung ist, in dem Moment ist eigentlich jede Debatte beendet.
Empfinden Sie das, Frau Thury, so, dass das immer so ist, dass da oft was falsch verstanden wird?
Nein, ich mache ehrlich gesagt ganz andere Erfahrungen und ich mache die Erfahrung auch in meinem politischen Alltag, aber auch von vielen Menschen, die für Rassismus sensibilisieren, dass sie sich halt auf den Weg machen, mit Menschen zu sprechen, und das ist ganz oft der Teil der Mehrheitsgesellschaft. Ich finde, andersrum mal gedacht, weil Frau Kostner jetzt ja aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft gesprochen hat, ich finde, es ist schon eine krasse Erwartungshaltung von einer Minderheit, Verständnis für jegliche Verletzungen an den Tag legen zu müssen und immer wieder zu erklären und auch verstehen, warum das nicht böse gemeint ist. Ich versuche das mal ganz drastisch darzustellen. Ich war 5 Jahre alt oder meine Geschwister und ich waren sehr jung, als wir die ersten rassistischen Erfahrungen gemacht haben. Die Erwartungshaltung an Kinder zu haben, die Rassismus erleben, zu sagen zum Beispiel, versuch mal zu verstehen, warum dein Gegenüber gerade sich so verhält, ist schon eine starke Herangehensweise. Jetzt aus meiner Position heraus, als Politikerin, als Verantwortungsträgerin, ist es halt genau diese Diskussion zu führen mit Menschen. Und ich führe sie mit zahlreichen Menschen. Und das, was sich in dieser Debatte jetzt verändert hat, gerade auch in den letzten Wochen in Deutschland, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Mehrheitsgesellschaft sich beteiligt an diesen Diskussionen, sich selbst reflektiert und auch kritisch ist. Und ich erlebe auch, dass gerade Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sich auf den Weg machen, genau diese rassismuskritische Bildung zu machen. Also es ist bei weitem nicht so, dass diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, immer nur einfach pauschal beleidigt reagieren, sondern Teil der Lösung sind. Um ein Beispiel zu nennen, Tupoka Ogette ist eine schwarze Antirassismus-Expertin, die Workshops an Schulen macht, die mit vielen Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft spricht. Ich mache das genauso politisch und viele andere Menschen machen das auch. Das heißt, wir haben schon längst diese Diskussion innerhalb unserer Gesellschaft da, wo Minderheiten mit Mehrheiten zusammen diskutieren, weil wir es als gemeinsames Problem verstehen und gemeinsam Lösungen finden wollen.
Aber wir halten fest, die Debatte ist noch lange nicht beendet. Die Grünen-Politikerin Aminata Touré, Vizepräsidentin des Landtags von Schleswig-Holstein, und Sandra Kostner war das, Migrationsforscherin von der PH Schwäbisch Gmünd. Ich danke Ihnen beiden.
Danke.
Danke.